bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein junger Mann in einer Konzerthalle, der Crocus City Hall in Moskau. Er erzählt, dass die Konzerthalle angegriffen wird, dass Schüsse fallen und dass es brennt. Am vergangenen Freitag wurde die russische Hauptstadt vom schlimmsten Terroranschlag seit Jahrzehnten erschüttert. Mehr als 130 Menschen wurden ermordet von mehreren schwer bewaffneten Angreifern. Über die Hintergründe des Anschlags sind seitdem heftige Diskussionen ausgebrochen. Die islamistischen Terroristen des Islamischen Staates haben sich offiziell dazu bekannt. Doch Russlands Präsident Wladimir Putin, der spricht von einer angeblichen Spur in die Ukraine. Wir sprechen heute darüber, welche gesicherten Informationen es über den Anschlag in Moskau gibt und welche Folgen die Ereignisse des Wochenendes für die Ukraine und darüber hinaus haben werden. Jo Angerer, du berichtest für den Standard aus Moskau in Russland. Du bist gerade auf Recherche unterwegs, deswegen ist die Audioqualität heute nicht ganz so, wie sie sonst ist. Aber natürlich wollen wir jetzt trotzdem deine Eindrücke hören, weil uns natürlich am vergangenen Freitag aus Moskau die Nachrichten von einem sehr schlimmen Terroranschlag erreicht haben. Kannst du noch mal kurz beschreiben, was sich da am Freitag abgespielt hat?
Ja, das hat uns alle völlig überrascht natürlich und wir haben da gespannt in den sozialen Netzwerken auch die Nachrichten verfolgt. Also was passiert ist, es gab ein Rockkonzert am Stadtrand von Moskau und in dieser Konzerthalle, es waren hunderte von Leuten drin. Es sind dann, so wie sich es jetzt darstellt, insgesamt 4 Terroristen da eingedrungen. Es ist immer noch nicht klar, wie sie da ihre Waffen reingebracht haben und sie hatten wohl auch Sprengmittel dabei. Und sie haben dann wahllos da drin angefangen herumzuschießen, auf die Leute zu schießen. Bislang sind 137 Tote bekannt und viele, viele Verletzte, die in den Krankenhäusern noch liegen, teilweise auch um ihr Leben kämpfen. Und dann haben sie noch gleichzeitig diese Halle in Brand gesetzt. In der Nacht drohte das Dach einzustürzen auch dort. Der Brand ist natürlich in der Zwischenzeit gelöscht. Das ist die Spurensicherung jetzt am Werk. Und viele, viele Menschen in Moskau kommen dorthin, legen da Blumen nieder. Es gab am gestrigen Sonntag gab es auch einen nationalen Trauertag dafür. Es war also etwas, was man dachte, was es in Russland eigentlich nicht mehr gibt, nämlich Terroranschläge. Und dieser Terroranschlag hat das Land eigentlich, kann man sagen, vollkommen unvorbereitet auch getroffen.
Das war, glaube ich, eine Größenordnung von Terroranschlag, die es seit Jahrzehnten wirklich nicht mehr gegeben hat in Russland. Du hast gesagt, es gibt auch noch sehr viele Menschen, die verletzt sind, ums Überleben kämpfen. Wissen wir da irgendetwas, wie es diesen Menschen geht? Oder gibt es vielleicht auch Augenzeugenberichte von Menschen, die in dieser Halle waren, die von diesen Eindrücken erzählt haben dort?
Also den Verletzten, also sind noch viele, muss man sagen, Schwerverletzte drunter. Die Behörden haben auch aufgerufen, Blut zu spenden. Das machen die Leute auch. Und die werden in den Krankenhäusern gepflegt. Und es gibt Augenzeugenberichte. Und die Menschen können es teilweise immer noch nicht begreifen. Also eine Frau hat erzählt, dass plötzlich neben ihr angefangen worden ist zu schießen. Die haben sich dann am Boden natürlich geworfen, haben versucht rauszukommen aus dem Gebäude. Sehr viele sind auch erschossen worden in dem Toilettentrakt des Gebäudes. Klar, da stehen die Leute halt auf der Toilette an, da hat auch einer reingeschossen. Also die Leute waren völlig unvorbereitet natürlich. Und der Schock sitzt natürlich bei denjenigen, die da in diesem Konzert waren und die überlebt haben und nicht verletzt worden sind. Der Schock sitzt natürlich jetzt noch sehr, sehr tief.
Wie du gesagt hast, noch dazu kommt dann ja auch der Brand, den es gegeben hat, der alles nochmal gefährlicher gemacht hat. Du hast es schon kurz gesagt, wie ist denn jetzt die Stadt in den vergangenen Tagen mit diesem Schock umgegangen? Welche Atmosphäre herrscht da, auch wenn man heute noch auf die Straße geht in Moskau?
Also die Sicherheitsmaßnahmen sind natürlich sehr, sehr viel schärfer geworden. An Metroeingängen wird kontrolliert, müssen sich die Leute teilweise ausweisen. Flughäfen werden natürlich auch genau überwacht jetzt. Also es ist auf den Straßen in Moskau einfach eine sehr viel höhere Polizeipräsenz. Jetzt da sind auch wieder bewaffnete Nationalgardisten unterwegs, teilweise auch mit Maschinenpistolen und so weiter. Also es gibt starke Sicherheitsvorkehrungen in Moskau, das ist spürbar. Und die Beklommenheit bei vielen Leuten ist natürlich auch geblieben.
Du hast schon gesagt, es sollen 4 Täter gewesen sein. Was weiß man über diese Täter? Sind die schon alle festgenommen worden?
Also sind insgesamt 11 Personen festgenommen worden. also laut Bericht der russischen Strafverfolgungsbehörden 11 Personen, darunter die 4 unmittelbaren Täter, die sind festgenommen worden, als sie fliehen wollten aus Moskau in Richtung, das soweit ist jetzt auch klar, in Richtung Ukraine, ukrainische Grenze. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Ukraine hinter dem Terroranschlag steht. Das heißt es nicht, die sind nur geflüchtet in diese Richtung, sind auch festgenommen worden, sind in der Zwischenzeit in Urhaft, sind dem Ermittlungsrichter auch vorgeführt worden. Und man muss auch sagen, bei den ersten Verhören durch die Polizei auch ziemlich misshandelt und man kann sogar sagen, gefoltert worden. Was man dazu noch sagen kann, die Terrororganisation Islamischer Staat hat sich zu diesem Terroranschlag bekannt, eine spezielle Untergruppierung, die im postsowjetischen Bereich unterwegs ist. Und es verdichten sich die Hinweise, dass tatsächlich der Islamische Staat dafür verantwortlich war, für diesen Terroranschlag.
Konkret soll es da um eine Untergruppe gehen, um den sogenannten Islamischen Staat Khorasan. Das ist eine Region, die sich in der Nähe von Afghanistan befindet, also auch sehr nah an zum Beispiel Tadschikistan oder Usbekistan in Zentralasien. Und das sind ja alles ehemalige Sowjetrepubliken, die früher zur Sowjetunion gehört haben. Aber trotzdem stellt man sich so ein bisschen die Frage, der Islamische Staat hat in den vergangenen Jahren sehr viele Anschlagsdrohungen im Westen ausgesprochen. Es hat Anschläge gegeben im Westen. Aber warum nimmt der Islamische Staat oder diese Untergruppe genau Russland ins Visier? Was ist da der Hintergrund jetzt?
Naja, es gibt halt viele islamistische Organisationen auch, die im postsowjetischen Raum in muslimischen Staaten, überwiegend sind die Muslime natürlich keine Terroristen und keine Radikalen, aber es gibt ja eben auch radikale Gruppierungen, zum Beispiel tschetschenische Gruppierungen, gibt es auch im Nachbarland Georgien, wo Terroranschläge durchaus gemacht werden und auch zu erwarten sind. Und ich glaube, man wollte halt einfach Angst und Schrecken verbreiten. Das liegt vielleicht auch, aber das ist jetzt sehr spekulativ, in der gesamten Nahost-Situation, die wir ja auch haben. Und da ist es natürlich so, es hat in der letzten Zeit ja viele Terrordrohungen in Europa gegeben. Und es hat im Übrigen auch eine Terrorwarnung amerikanischerseits in Russland gegeben. Das hat man wohl nicht so ernst genommen, das Ganze. Ja, und dann ist dieser Terroranschlag eben passiert.
Wie reagiert die russische Führung jetzt auf diese Bekennerschreiben auch und auf diese Hinweise auf einen islamistischen Anschlag, dass das der Hintergrund ist?
Na, man hat erstmal versucht, das Ganze natürlich der Ukraine in die Schuhe zu schieben, weil es eben diese Spur gibt, die Flucht der Täter in Richtung Ukraine. Das beweist aber natürlich jetzt nicht, dass die ukrainische Staatsführung oder gar Präsident Zelensky oder der ukrainische Geheimdienst hinter dem Anschlag steht. Da gibt es keinerlei Anzeichen, zumindest sind mir auch keinerlei Anzeichen bekannt, dass das so sein könnte. Also man hat versucht, das der Ukraine in die Schuhe zu schieben. Und ansonsten reagiert man in Russland, nehme ich jetzt an, mit ziemlicher Härte und wird natürlich auch genau hinschauen, was in den Gebieten, in den Teilrepubliken, Tschetschenien beispielsweise, Dagestan, die überwiegend muslimisch bewohnt sind, was dort jetzt passiert und was sich da entwickelt. Aber man muss nochmal dazu sagen, es gibt radikale Gruppierungen dort, aber natürlich ist der überwiegende Teil der Leute, die da leben, sind einfach friedliche Menschen, die auch nichts anderes wollen als ihr Leben leben. Und die kann man natürlich jetzt nicht als Pauschalterroristen bezeichnen oder so. Das wäre falsch.
Ja. Du hast gesagt, dass es keine Beweise für diese Theorie gibt, die Putin in Richtung der Ukraine aufs Parkett gebracht hat. Was sagt denn die ukrainische Führung zu diesen Anschuldigungen auch und zu der ganzen Situation?
Na gut, die ukrainische Führung, das ist ja nicht sehr erstaunlich, haben das natürlich alles zurückgewiesen, haben gesagt, wir haben mit dieser ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun. Das war natürlich kein ukrainischer Staatsterrorismus. So, der ukrainische Präsident Zelensky hat sich ja in der Richtung auch in einer Videobotschaft geäußert, in sehr scharfen Videobotschaft. Also die Ukraine streitet es ab, dass sie da dahinter steht. Und die russische Staatsführung, muss man sagen, hat auch keinerlei Beweise bislang vorgelegt, dass tatsächlich der Staat Ukraine verwickelt wäre in diesen Terroranschlag. Wie gesagt, die Fluchtrichtung der Täter war in Richtung Ukraine, soweit ist jetzt gesichert, das ist soweit klar. Aber das bedeutet nicht, dass die Ukraine als Land in irgendeiner Form damit zu tun hat.
Wir sind gleich zurück.
Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem.
True Crime. Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sprechen noch immer mit unserem Russland-Korrespondenten Jo Angerer, der gerade auf Recherchereise ist. Und Jo, auch wenn jetzt alle konkreten Anzeichen hinter diesem Anschlag in Moskau zum Islamischen Staat führen und eben nicht in die Ukraine, so wie es Putin behauptet, rechnest du trotzdem damit, dass diese Ereignisse einen Einfluss auf den Krieg in der Ukraine konkret haben werden jetzt noch?
Na, das kann sein. Ich glaube, eine wesentlich größere Rolle spielt, dass die Präsidentschaftswahlen vorbei sind in Russland und wie sie auch immer zustande gekommen sind, die Ergebnisse, Präsident Putin halt einen überwältigenden Wahlsieg hat und jetzt weiß oder, sagen wir mal, propagiert, dass die russische Bevölkerung auch in dieser Kriegsfrage hinter ihm steht. Kann sein, dass aus dem Grund jetzt der Krieg in der Ukraine intensiviert wird, weil man ja weiß, es muss irgendwann mal in Richtung Waffenstillstandsverhandlungen gehen. Und da versucht natürlich jede Seite, möglichst viel Gelände zu gewinnen, um dann eine bessere Ausgangsposition zu haben.
Dazu muss man sagen, die Ukraine selbst denkt natürlich nicht an Verhandlungen im Moment, will die annektierten Gebiete zurückerobern. Aber es hat da tatsächlich viele Entwicklungen gegeben in den letzten Wochen. Einerseits diese Wahlergebnisse, die im Westen natürlich sehr kritisch betrachtet worden sind, aber auch, dass in Russland jetzt vor kurzem zum ersten Mal von Kremlseite von einem Krieg gesprochen worden ist. Also da ist auch viel in Bewegung. Aber was auch international ein Thema war, und du hast es schon kurz angesprochen, dass diese Anschlagspläne, dass davor von westlicher Seite gewarnt worden sein soll. Wenn das so war, muss man dann sagen, dass Putin diese Warnungen nicht ernst genommen hat, dass es da auch eine Art Behördenversagen gegeben hat in der Vorbereitung auf mögliche Anschlagspläne?
Naja, diese Terrorwarnungen, es ist behauptet worden, amerikaseits, dass es diese Terrorwarnungen gegeben hat. Verschiedene Botschaften sagen das ja auch. Also wir kennen alle diese Warnungen nicht. Und es ist natürlich auch die Frage, wie genau oder wie präzise so eine Terrorwarnung ist. Eine allgemeine Terrorwarnung, das gibt es immer wieder. Da wird man dann schon die Sicherheitsmaßnahmen, jetzt sagen wir mal an Flughäfen, Bahnhöfen und so weiter, erhöht haben. Aber wenn man nicht genau weiß, welches Ziel angegriffen werden soll von Terroristen, kann man natürlich keine großen Vorbereitungen machen. Und so war das dann auch. Also diese Konzerthalle, die jetzt weder ein militärisches Ziel ist, noch ein Bahnhof, noch ein Flughafen, sondern einfach eine normale Konzerthalle ist, die war so geschützt, wie sie normalerweise immer geschützt wäre. Und dieser Terroranschlag hat diese Situation völlig unvorbereitet getroffen.
Ja. Jo, so ein Terroranschlag ist immer ein schreckliches Ereignis und man kann gerade den Angehörigen in Moskau und in Russland gerade nur das Allerbeste und alles Gute wünschen für die Zukunft. Aber diese Äußerungen von Putin, dass da eben die Ukraine verwickelt sein könnte, die es sehr schnell gegeben hat, die machen dann doch Sorgen, dass eben die russische Staatsführung das für ihre politischen Zwecke ausnutzen könnte. Rechnest du damit? Müssen wir das auch weiterhin befürchten?
Naja, es ist ja immer so, dass man so Situationen immer für politische Zwecke versucht auszunutzen. Ob das jetzt eine signifikante weitere Intensivierung des Krieges beispielsweise bedeutet, ist schwer zu beurteilen. Der Krieg ist intensiv genug im Moment, gerade traurigerweise, muss man sagen. Innenpolitisch ist es so, dass ja die Opposition sowieso weitgehend zerschlagen ist und es eine ganze Reihe von Gesetzgebungen gibt, die, sagen wir mal, kritische Meinungsäußerungen in russischsprachigen Medien auch verhindern. Also inwieweit es da nochmal die Schrauben angezogen werden und inwieweit der Kreml, die Staatsführung der Meinung ist, die Schrauben müssen nochmal weiter angezogen werden, das mag ich jetzt nicht so beurteilen. Ich weiß nur, dass die Ängste natürlich jetzt auch gestiegen sind, dadurch, dass das Wort Krieg jetzt verwendet wird anstelle von Spezialoperationen, wie es früher war, dass die Ängste angestiegen sind, dass es zu einer neuen Mobilisierung kommen kann in Russland. Das ist immer dementiert worden von der Staatsführung bislang, aber die Ängste unter der Bevölkerung sind auf jeden Fall da.
Wie geht es denn jetzt weiter in der Aufarbeitung von diesem Terroranschlag in Moskau?
Naja, wir werden jetzt mal schauen. Interessant werden ja die Inhalte der Verhöre, die gemacht worden sind. Das kann man sich ja mal einfach auch anschauen. Es gibt ja viele Details, die noch zumindest öffentlich nicht bekannt sind. Also wie zum Beispiel die Terroristen ihre Waffen, das waren ja eine Vielzahl von Waffen, eine Vielzahl von Munition, da reingeschmuggelt haben können. Dann gibt es immer noch unklar, welche Ausbildungen diese Terroristen haben. Was schon auffällig war, ist, sie haben sich militärisch sehr professionell bewegt. Also Einzelschüsse abgegeben, kurze Salven geschossen, Stellungen gewechselt. Das heißt, das deutet darauf hin, dass sie eine Schussausbildung auch gehabt haben und nicht nur einfach irgendwelche radikalen Islamisten waren. Die Hintergründe sind auch noch unklar. Wir hoffen alle, dass da noch mehr sozusagen auch ans Licht der Öffentlichkeit kommen wird. Also die eigentlichen Täter sind jetzt in Untersuchungshaft. Die werden natürlich vor Gericht gestellt werden. Und jeder geht natürlich davon aus, dass sie eine lebenslange Haftstrafe kriegen werden.
Und da gibt es jetzt anscheinend auch Diskussionen, ob eine Todesstrafe sogar wieder eingeführt werden soll, oder?
Die gibt es schon länger und die kommen aber aus irgendwelchen Ecken, die man nicht so wahnsinnig ernst nehmen muss, glaube ich mal zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube nicht, dass die Todesstrafe in Russland wieder eingeführt wird. Also da gibt es zumindest, sagen wir mal, kremlseitig noch keine entsprechenden Äußerungen dazu. Aber wie gesagt, passieren kann alles.
Es gibt da auf jeden Fall noch sehr viel aufzuarbeiten jetzt. Man kann nur hoffen, dass das mit möglichst viel Transparenz passiert, auch wenn wir das aus Russland bisher nicht gewohnt sind. Aber vielen Dank dir, Jo Angerer, für diese Einblicke, für diese Schilderungen dieses schrecklichen Anschlags in Moskau. Danke dir, obwohl du auf Recherchereise bist, für das Gespräch, Jo Angerer.
Danke, schönen Tag euch noch in Wien. Tschüss.
Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht. Wir sprechen unter anderem über den Ausgang der Bürgermeisterwahl in Salzburg und darüber, ob die Aua über Ostern Flüge bestreiken wird. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Apple Podcast oder Spotify, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Und mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar helfen Sie uns auch sehr weiter. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück.
Hallo, mein Name ist Max Knorr und ich leite ein Softwareentwicklungsteam beim Standard. Eine unserer großen Herausforderungen ist es aktuell, die ModeratorInnen vom Standardforum durch KI und Machine Learning Modelle bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Was mich dabei besonders motiviert, ist zu sehen, wie unsere Arbeit dazu beiträgt, die größte österreichische Online-Community zu einem sichereren und interessanteren Ort zu machen. Möchtest du mehr über unsere Arbeit erfahren? Dann schau auf unserem Developer-Blog unter dev.derstandard.at vorbei oder bewirb dich bei uns unter derstandard.at/wirsuchen.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der kommunistische Umsturz in der Stadt Salzburg ist ausgeblieben. Bei der Bürgermeisterstichwahl hat sich der SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger klar durchgesetzt. Der kommunistische Kandidat Karl-Michael Dankl ist nach dem knappen Ergebnis im ersten Durchgang nun unterlegen. Nichtsdestotrotz wird es in Salzburg-Stadt in Zukunft eine linke Mehrheit geben, denn SPÖ und kommunistische Partei halten dort die meisten Sitze im Gemeinderat. Dazu kommen auch noch die Grünen. Bei der SPÖ-Wahlparty in Salzburg war auch der Bundesparteichef Andreas Babler anwesend, wohl um die positive Stimmung aus Salzburg mitzunehmen. Viele ExpertInnen meinen aber, dass der SPÖ-Erfolg in Salzburg-Stadt kaum Einfluss auf die kommenden bundesweiten Wahlen haben wird. Zweitens. Die Belegschaft der Austrian Airlines hat für kommenden Donnerstag und Freitag, also zum Start des Osterwochenendes, einen Streik angekündigt. Grund dafür sind die Tarifverhandlungen. Die Auer-Belegschaft fordert bis zu 40% Gehaltserhöhung und argumentiert damit, dass sie innerhalb ihres Mutterkonzerns Lufthansa besonders profitabel wären, aber verhältnismäßig schlechte Gehälter hätten. VertreterInnen der Auer wollen maximal 18% Gehaltserhöhung geben, um die Inflation auszugleichen. Sie kritisieren die Streikdrohung so kurz vor Ostern scharf. Bis Mittwochnacht kann der Streik durch eine neue Einigung noch abgewendet werden. Im Moment will aber keine Seite von ihrem Standpunkt abweichen. Drittens, wir bleiben noch beim Fliegen. Mehrere hochrangige Manager des US-Flugzeugbauers Boeing sind zurückgetreten, nachdem das Unternehmen nicht mehr aus den negativen Schlagzeilen herausgekommen ist. Sowohl der Konzernchef Dave Calhoun als auch der Chef der Sparte Passagiermaschinen und der Verwaltungsratschef haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihren Rücktritt aus dem Unternehmen angekündigt. Hintergrund ist eine Pannenserie, bei der zuletzt zum Beispiel ein Rumpfteil von einer fliegenden Boeing-Maschine abgebrochen ist. Vor kurzem ist der Konzern schon mal in die Schlagzeilen gekommen, weil eine Fensterabdeckung kurz nach dem Start herausgebrochen ist. BranchenkennerInnen sagen, dass der Konzern jetzt mehr oder weniger neu erfunden werden muss, eine Art Boeing 2.0 geschaffen werden müsste. Allein im laufenden Jahr ist die Boeing-Aktie schon um fast 30% abgestürzt und im ersten laufenden Quartal sollen mehr als 4 Milliarden Euro Minus im Geschäft gemacht werden. Und das, obwohl sich bisher mehr auf Zahlen und auf Gewinne konzentriert wurde. In Zukunft, so die nun Verantwortlichen, wolle man sich mehr auf die Qualität der Flugzeuge konzentrieren. Und viertens, nach Monaten der Spekulation hat sich die britische Prinzessin Kate Middleton nun selbst zu ihrem Gesundheitszustand geäußert.
In January, I underwent major abdominal surgery in London. And at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present.
Kate Middleton hat Krebs, wie sie sagt, und befindet sich mittlerweile in einer vorbeugenden Chemotherapie. Die Diagnose war für sie und ihre Familie ein großer Schock gewesen, wie sie sagt, weshalb sie im bisherigen Jahr auch kaum in den Medien präsent war. Diese mediale Abwesenheit hat freilich zu vielen Spekulationen geführt, bis hin zu kolportierten Affären und zu Vorwürfen über die Öffentlichkeitsarbeit der Royals. Auch in den kommenden Monaten will die Prinzessin die Öffentlichkeit meiden, wie sie sagt, um sich auf ihre Behandlung zu konzentrieren. Kates Krebsdiagnose kommt nun nur wenige Monate, nachdem auch der König von Großbritannien, Charles, eine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat.
At this time, I'm also thinking of all those whose lives have been affected by cancer. For everyone facing this disease, in whatever form, please do not lose faith or hope. You are not alone.
Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf derstandard.at online nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann kann ich Ihnen die neueste Folge unseres Schwester-Podcasts Inside Austria empfehlen. Da geht es um eines der wildesten Krawallmedien in Österreich, nämlich den Express, bei dem es auch immer mal wieder Kuschelkurs mit Wladimir Putin gibt. Die Frau, die hinter dem Portal steht, nämlich Eva Schütz, die wollte laut eigenen Aussagen nie so eine Ausrichtung für ihr Portal. Und was sie jetzt dagegen machen will, das hören Sie überall, wo es Podcasts gibt, in der neuesten Folge von Inside Austria. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie die am besten an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Margit Ehrenhöfer mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann morgen wieder.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.